Wir beschäftigen uns ja heute zum letzten Mal mit dem ersten Kapitel des Jakobusbriefs. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich mich so vorbereite, dann bin ich ja manchmal von dem Jakobusbrief etwas genervt, weil der ja in jeder Bibel woanders steht. Also nicht in jeder Ausgabe, aber in jeder Übersetzung oder jeder Übertragung. Bei Luther steht er ganz hinten. Am liebsten hätte Luther auf ihn verzichtet und ihn so ein bisschen aus der Bibel rausgemogelt, weil das gegen diese starke Betonung von Gesetz und Evangelium, Freiheit von der Werkgerechtigkeit und die Beziehung auf die Gnade, weil da eine gewisse Spannung war, weil das so ein bisschen etwas anderes betonte. Man findet ihn aber auch zum Beispiel in der Nähe des Hebräerbriefs, man findet ihn vor dem Petrusbrief, und das zeigt schon, der Jakobusbrief ist ein Brief, der zur Diskussion und zum sich damit auseinandersetzen reizt. Warum also steht er bei manchen Leuten fast auf dem Index? Weil Jakobus von den Werken spricht. Aber da ist der Jakobus, der Arme, auch ein bisschen missverstanden worden. Er hat gar nicht das gegeneinander ausspielen wollen. Er hat nicht gesagt, ach, hauptsächlich ihr habt Werke und dann ist alles gut. Das hätte Jakobus niemals gesagt. Sondern ihm geht es darum, den Aufbau der ganzen Persönlichkeit zu beschreiben von einer Person, die von Jesus Christus gerettet ist. Wir nennen das in unseren Kirchen gewöhnlich Heiligung. Was ist das? Eine Heiligung ist die Veränderung unserer Persönlichkeit in das Bild, das Gott von uns hat. Und das ist ein lebenslanges Programm. Hier spricht Jakobus davon, dass Jesus einen Samen in uns einpflanzt. Ein Same bedeutet aber, da soll etwas wachsen. Da ist am Anfang zwar ein Same da, aber was sich entfaltet, was sich entwickelt, das braucht Zeit, das ist ein Prozess, das geschieht nicht mal eben so. Und das nennen wir Heiligung, als wenn die ganze Person nach und nach in Gottes andere Welt hineinwächst, geheiligt wird, in Gottes Bereich hineinkommt. Und ein unabdingbares Ding dafür ist das Hören können, das Zuhören können, sich nicht ablenken lassen. Das Wort Gottes, diese Nachricht von Gott, wie auch immer die zu uns kommt, nicht abzuwimmeln. Sie nicht niederzuschreien im Zorn. Und auch nicht, wie man das heute so macht bei Shitstorms, sie auch nicht niederzuschreiben. Das, was mich trifft, so lange sozusagen verbal zu bekämpfen, bis ich mich nicht mehr damit auseinandersetzen muss. Auch nicht klug und eloquent ständig zu relativieren, bis von den klaren, harten Worten nichts mehr übrig ist. Stattdessen hören. Auch mal etwas stehen lassen können, was ich vielleicht noch nicht völlig verstanden habe, worüber ich erst noch nachdenken muss. Sich auch mal etwas anhören über mich, etwas nachklingen lassen. Es ist nicht so leicht, mit sich selbst konfrontiert zu werden, herausgefordert zu werden, vielleicht beunruhigt zu sein über sich selbst oder sich über eine Sache aufregen zu müssen. Ich war gestern in Delmhorst vormittags. Wir hatten ein Treffen von zwei Gemeindevorständen dort, von Nährstedt und Delmhorst. Ihr wisst ja, dass ich da auch eine kleine Beauftragung habe. Und damit die Zusammenarbeit besser funktionierte, war es mal wichtig, sich zu treffen und zu hören, was die einen denken, was die anderen denken und zu gucken, wie man denn die Zusammenarbeit wirklich gut gestalten kann. Und für dieses Gespräch hatte meine Kollegin, Pastorin Katharina Lange, die ihr letzten Sonntag hier ja erlebt habt, Gesprächsregeln mitgebracht, Conversation Rules. Auf diesem kleinen Lesezeichen stehen sie. Und für die sind wir so klein und schmal und erbärmlich manchmal, wie unsere Kirche ist und auch noch unsere norddeutsche Konferenz ist, sind wir bekannt im kirchlichen Blätterwald und im Rauschen der vielen Konfessionen, die es in Deutschland gibt. Denn wir werden angeguckt, weil dieses Ringen darum, wie gehen wir mit Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen um, wie können wir beieinander bleiben, wenn wir doch unterschiedlicher Meinung sind. Daraus sind diese Gesprächsregeln entstanden. Und ihr wisst, dass wir einen gangbaren Kompromiss gefunden haben, der nicht in allem leicht ist und von beiden Seiten immer etwas verlangt. Aber wir haben gemerkt, dass diese Regeln auch für viele andere Themen gut sind und einen geschwisterlichen Umgang miteinander erhalten. Und da hat es was damit zu tun, dass man nicht den anderen gleich niederbrüllt oder elegant mal ebenso ein Argument findet, was den anderen aus den Puschen haut. Sondern zum Beispiel, ich lese euch nicht alle vor, aber eine ist, wir unterstellen dem anderen, der anderer Meinung ist als ich, etwas Gutes. Wir unterstellen ihm nicht, dass er es schlecht mit mir meint und nur gegen mich ist. Ich nehme dem anderen, auch eine Regel, seinen Glauben ab. Selbst wenn er in seinem Glauben zu ganz anderen Ergebnissen kommt, die aber auch sozusagen von Christus her kommen können. Dann sage ich nicht, du glaubst nicht richtig, sondern ich sage, du glaubst anders. Ich halte das schwer aus, aber offensichtlich sind wir im Glauben vereint, trotz ganz unterschiedlicher Auffassungen zu bestimmten Themen. Wir orientieren uns an überzeugter Demut oder an demütiger Überzeugung. Wir versuchen nicht, uns selber in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den Dialog mit dem anderen zu ermöglichen. Wir streiten, aber wir würden den anderen niemals öffentlich bloßstellen oder wir wollen nicht, dass öffentlich polarisiert wird. Ich habe das hier auf Englisch. Wenn Sie das haben möchten, könnt ihr das nachher kriegen. Also, hören. Offensichtlich schon damals ein Problem, dass man etwas nicht so gerne an sich rankommen lassen wollte. Umso mehr ist es doch wichtig zu hören, wenn Gott selbst spricht. Durch meine Geschwister, durch Gottes Wort, durch einen Text, durch ein Lied, vielleicht sogar manchmal durch eine Predigt. Das kann zur Selbsterkenntnis und überhaupt zur Erkenntnis führen. Zu einem Moment, wo meine bisherige Sicherheit zerbricht und wo mir nur noch Jesus Christus als Sicherheit und als Errettung bleibt. Und damit dieser Prozess in Gang kommt, damit aus Menschen, die irgendwie sich religiös orientieren, ein Christ wird, darum ist das Hören am Anfang wichtig. Das Hören mit Leib und Seele, mit dem Bewusstsein, sich einstellen zu wollen. Aber dann kommt der zweite Schritt. Dann tue auch, was du verstanden hast. Jesus verlangt nie, dass wir das ganze Evangelium sofort umsetzen. Er würde nie erwarten, dass wir sozusagen von 0 auf 100 springen und alles gleich können und richtig machen. Aber das, was wir verstanden haben, das, was uns zu Herzen gegangen ist, das sollen wir auch tun. Wir sollen es eben nicht nur verstehen, sondern umsetzen. Als erstes, wenn du spürst, da ist etwas in Gang gekommen bei dir, das hat etwas ausgelöst, dann geh dem nach, dann such das Heil, dann versuch Orientierung zu gewinnen. Und dann lass es auch zu, dass an deinem Charakter gefeilt wird, dass manche Angewohnheiten sich ändern müssen, dass deine Persönlichkeit vervollkommt wird. Das mag manchmal schmerzhaft sein oder zumindest anstrengend oder unangenehm. Und manchmal bringt uns dieser Umbau unserer Persönlichkeit in Spannung. Aber das heißt ja nicht, dass das falsch ist. Und dann kommt das Eigentliche, das, was dieses Wort, wo man sich bei dem Jakobusbrief immer dran stört, bestimmte Leute jedenfalls. Sei nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Dieses Tun hat zwei Bereiche. Das eine ist das, was ich eben erzählt habe, dieses Umbauen der eigenen Persönlichkeit. Das andere ist, das weiterzutragen, das zu tun, das umzusetzen für andere. Gott will niemals, dass wir Einzeller sind. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Er denkt immer in Zusammenhang, er denkt immer in Systemen, er sieht den Einzelnen, aber er macht aus ihm einen Teil eines Ganzen. Er beruft uns in eine Gemeinde, er beruft uns für unsere Freunde und er erwartet auch, dass wir ihn tapfer vertreten mitten in einer feindlichen Welt. Und das Tun des Wortes heißt, ich setze ein, ich fange an, was ich verstanden habe. Ich ergreife Gelegenheiten zum Guten. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, etwas Gutes zu tun, etwas umzusetzen, etwas von mir wortwörtlich oder im übertragenen Sinne zu verschenken, dann tue ich das. Ich erzähle von ihm bei Gelegenheiten, wenn es gerade gut möglich ist. Und später vielleicht auch, wenn es nicht so gut möglich ist. Und ich lebe es vor. Ich mache das nicht, weil ich mich selbst bestätigen muss in meinem Glauben, sondern weil ich weiß, dass andere mein Beispiel brauchen, weil sie einen Hinweis auf Jesus Christus brauchen. Nimm in die Hand, was gemacht werden muss. Setze deine Gabe ein. Und sei barmherzig mit deinem Nächsten und deiner Nächsten. Das alles macht uns zu Tätern des Wortes, die ergreifen die Gelegenheit, die sich ihnen bietet. Und das ist nicht nur wichtig für das Reich Gottes, obwohl das das Wichtigste ist, sondern es ist wichtig, dass dein Glaube Ausdruck findet, wenn er gedeihen und leben soll. Jakobus bringt ja hier das Beispiel von einem Spiegel. Er sagt, das war übrigens damals etwas ganz Seltenes, wenn man mal einen Spiegel zur Verfügung hatte. Wenn man dann in einen Spiegel guckt, das war etwas Besonderes, dann ist doch die Frage, willst du so aalglatt, schön, aber ausdruckslos sein, dass du dich nicht mal selber erinnern kannst, wer du bist? Oder willst du ein Charakterkopf werden? Willst du eine Persönlichkeit werden, an der Christus seine Freude hat? Eine Persönlichkeit, die andere vielleicht zum Nachdenken bringt, die anderen Vertrauen gibt, dem sie sich anschließen wollen, die vielleicht ein gutes Geheimnis in sich trägt. Wir wollen von der Theorie zur Praxis kommen. Als ich in Köln war und wir so irgendwelche Sachen im Gemeindevorstand diskutierten, da sprach einer davon, das sei der Kölner Mystizismus. Und das meinte, ich guckte ihn erst an und dachte, was heißt das jetzt hier? Besonders mystisch kam mir meine Gemeinde nicht vor. Mit Mystik hatte sie es nicht so. Bis er dann lachte und sagte, Mystizismus heißt, man müsste mal. Ja, wir müssen darauf achten, dass unser Glaube, unsere Heiligung, unser Nachdenken über Jesus Christus und wie wir leben wollen mit ihm, nicht im Müsste-mal stecken bleiben, nicht in der Möglichkeitsform, sondern dass es zur Wirklichkeit wird, dass wir einen Ausdruck für unseren Glauben haben, der unsere Persönlichkeit ausdrückt und der zeigt, ich bin mit Jesus Christus unterwegs und obwohl ich mich schwer tue, obwohl ich ringe und obwohl ich nicht alles weiß, will ich, dass man das merkt. Und ich will, dass du das merkst und ich will, dass du Hoffnung dadurch bekommst. Wenn wir von der Theorie zur Praxis kommen, dann führt dazu, dass die Praxis des Glaubens unsere Theorie oder unsere Theologie schlauer macht, gehaltvoller, basierter, dass es nicht nur Gerede ist, sondern dass unsere Erfahrung darin steckt. Und ganz ehrlich, wer zur Praxis kommt, wird auch erträglicher für seine Brüder und Schwestern und vor allen Dingen für die, die das vielleicht noch werden. Willst du ein unerträglicher Verbesserer anderer sein? Einer, der in der Theorie ganz toll Bescheid weiß? Oder willst du demütig Seite an Seite mit deinen Brüdern und Schwestern stehen und für dich, für Gottes neue Welt einsetzen? Willst du beten dafür, dass in deiner Kraft etwas geschieht? Willst du dich freuen über jeden kleinen Schritt, der in Richtung Jesus Christus geht? Und willst du die Hoffnung hochhalten für die großen Schritte? Wer von der Theorie zur Praxis kommt, für den steht eine Verheißung in diesem Text. Wenn es nicht nur um uns geht, dass wir sozusagen an unserer christlichen Oberfläche polieren, damit die anderen sagen, oh, macht ja wirklich was, sondern wenn wir das tun aus Hingabe, aus Liebe zu Christus, weil wir seine Vision und auch letztlich seine Mission teilen, wenn wir Erfahrungen machen im Glauben und auch Erfahrungen machen wollen, wenn wir nicht ein ausdrucksloser Typ, sondern eine Persönlichkeit mit christlicher Prägung sein wollen, dann hört, was ich lese jetzt nach Luther, gesagt wird. Sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Gesicht im Spiegel anschaut und nachdem er es beschaut hat, geht er weg und vergisst von der Stunde an, wie er aussah. Wer sich aber vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun, steht hier, ganz wichtig. Er wird sicher nicht unselig sein, weil er gehört hat. Aber die Seligkeit, der Segen, die Kraft Gottes erfüllt sich im Tun. Amen.